SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend. Mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich auf den Stuttgarter Buchwochen zum Gespräch über die SWR-Bestenliste im Dezember. Seit nunmehr 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury der Bestenliste sind heute zu Gast Shirin Sochitrawalla. Sie ist Literaturkritikerin unter anderem für die Taz, für die Tageszeitung in Berlin. Helmut Böttiger ist Literaturkritiker unter anderem für den Deutschlandfunk. Und aus Wien angereist Klaus Nüchtern. Er ist Literaturredakteur beim Falter in Wien. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen werden, werden Isabelle de Mee und Dominik Eisele lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Dezember. Die Frau an der Bushaltestelle heißt der neue Roman von Peter Schneider, der von einer deutsch-deutschen Dreiecksgeschichte kurz nach dem Bau der Mauer erzählt. Helmut Böttiger, vielleicht sagen Sie uns zunächst etwas zum Autor, der auf der politischen Bühne der 1960er Jahre zu den einflussreicheren Stimmen gehört hat.
Peter Schneider ist auf jeden Fall einer der Autoren, die die 68er-Bewegung literarisch begleitet haben. Und er ist einer der wichtigsten. Seine Erzählung Lenz von 1973 war ein Kultbuch, weil er die Befindlichkeit dieser Generation zum ersten Mal auf den Punkt gebracht hat. Erstmal politischer Aktivismus, aber dann gibt es eine merkwürdige innere Leere, weil man während der politischen Aktivitäten bestimmte Dinge ausgeklammert hatte. Und das zeigte dann eine große Sogwirkung, dieses Buch. Und Peter Schneider hat sich immer wieder mit dieser Zeit befasst, die ihn ja sehr geprägt hat. Und er hat ab und zu Andeutungen gemacht, dass ihn etwas besonders umtreibt und dass er damit nicht zur Rande gekommen ist. Er war nämlich liiert in der 68er-Zeit mit einer Frau, die dann später zur RAF ging und auf den Fahndungsplakaten ausgeschrieben war. Und das ist etwas, was in seinem neuen Roman jetzt die Hauptrolle spielt. Also er beschreibt die Zeit Mitte der 60er Jahre, er beschreibt die Atmosphäre, die aus heutiger Sicht wirklich ganz anders war. Und er versucht, diese Atmosphäre auch darzustellen, die Bushaltestellen, die Mensen, die Ladengeschäfte, was man da zu sich genommen hat, was man angezogen hat. Das ist wie aus einer etwas verblichenen alten Welt. Und im Zentrum steht eine Dreiecksbeziehung. Die Frau, an der sich wohl auch autobiografisch immer mal wieder abgearbeitet hat, ist in eine Konstellation eingebettet, die er sehr gut konstruiert hat. Es gibt 2 männliche Figuren, die etwas mit dem Autor Peter Schneider selber zu tun haben und eine faszinierende Frau, die in ihrer Eigenart sehr genau beschrieben wird. Sie hat etwas Rätselhaftes und man kommt ihm langsam auf die Schliche, was dieses Rätselhafte sein könnte. Und der Fokus steht für den Autor auf jeden Fall darin, für sich selber zu klären, was es mit diesem Weg einer faszinierenden Frau in der 68er-Zeit zum Terrorismus zu tun hatte.
Jetzt haben Sie schon ganz viel verraten, aber auch doch nicht ganz alles, zum Glück. Wir ahnen schon, dass die titelgebende Frau an der Bushaltestelle jene Isabel ist, von der Sie gerade eben gesprochen haben. 2 westdeutsche Männer buhlen um eine Frau herum oder tänzeln um sie herum, die ursprünglich aus der DDR kommt. Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Wir hören jetzt eine kleine Passage aus dem Roman Die Frau an der Bushaltestelle. Es liest Dominik Eisele, bitte sehr.
Die erste Frage, die Nick an mich richtete, betraf die PS-Zahl meines Sportwagens. Meine Neugier auf diesen bekannten Isabels nahm nicht zu, als er mit Jörn, dem blonden Riesen, mit dem sie hergekommen war, einen Streit vom Zaun brach. Anlass war eine Radiomeldung über einen Flüchtling aus der DDR, der bei seinem Versuch, die Spree zu durchschwimmen, erschossen worden war. In der Meldung war davon die Rede, der Flüchtling sei an den erst kürzlich von der Grenzpolizei unter Wasser angebrachten Eisenspitzen hängen geblieben. Jörn gab seine Empörung über diese Verbesserung der Grenzanlagen Ausdruck und erzählte, er selber habe in den Wochen nach dem Mauerbau noch Dutzende von Fluchtwilligen in den Westen geschleust. Das sei damals nicht einmal schwierig gewesen. Isabel warf ihm einen anerkennenden Blick zu. »Und am Ende hast du Tunnel gegraben?«, fragte Nick spöttisch. Jan nickte, hatte aber offensichtlich keine Lust, das Thema zu vertiefen. »Die Fluchthilfe«, ergänzte Nick, »sei eine Episode, auf die niemand guten Gewissens stolz sein könne.« »Aber warum denn?«, fragte Isabel. »Für mich ist Jan ein Held.« Nick erklärte, er habe seine Haltung in Sachen Fluchthilfe leider revidieren müssen. Erst in letzter Zeit habe man erfahren, dass viele von den Fluchthelfern ein Vermögen mit ihrer vermeintlich selbstlosen Hilfe verdienten und sich von antikommunistischen Organisationen finanzieren ließen. »Na und?«, rief Isabel. »Die Hauptsache ist doch, dass sie eingesperrten Menschen zur Flucht verholfen haben, egal aus welchen Gründen. Und was heißt das überhaupt, antikommunistischen Organisationen? Für mich ist das ein Ehrentitel.« »Ich wollte es nicht glauben, dass sich Isabel, deren Flucht aus der DDR erst ein paar Jahre zurücklag, mit einem Nick und seinen Leuten abgab. Mit dem Autoschlüssel in der Hand stellte ich mich vor sie hin und bot ihr an, sie nach Hause zu fahren. Unschlüssig sah sie sich nach Nick um, der meine Annäherung an Isabel genau beobachtete. Als sie sich von mir wegdrehte, blieb mir nichts anderes übrig, als zu gehen. Ich war wütend und erinnerte mich der Empörung beim Bau der Mauer, die nicht nur West-Berlin, sondern auch mich und die gesamte Studentenschaft der Halbstadt erfasst hatte. Damals hatten sich viele Studenten als Fluchthelfer angeboten, offenbar auch Jörn, und dabei ihr Leben riskiert. Inzwischen beherrschte ein neues Thema die Gemüter. Der Protest gegen den Vietnamkrieg und dessen Unterstützung durch die Springer-Presse. Und plötzlich waren die Fluchthelfer von einst, die von der Springer-Presse immer noch gefeiert wurden, keine Helden mehr? Und einige von ihnen schämten sich sogar ihrer Taten? Gehörten etwa Nick und Jörn zu den Anhängern dieser neuen Ausrichtung des Weltgeistes?
Dominik Eisele las aus Peter Schneiders Roman »Die Frau an der Bushaltestelle«, erschienen im Kiepenheuer & Witsch Verlag, Platz 5 der SWR-Bestenliste im Dezember. Vielen Dank. Der Weltgeist, wir haben es gerade eben gehört, wird neu ausgerichtet, vermutet der Erzähler. Der Vietnamkrieg wird fortan die Debatten vor allem innerhalb der Studentenbewegung prägen. Was bedeutet das nun, Frau Suchitrawalla, für die drei Hauptfiguren in Peter Schneiders Roman?
Das bedeutet, dass sie als Protagonisten gesehen werden können einer neuen Aufbruchsgeneration. Ich war gerade ein bisschen stutzig geworden, als Helmut Böttiger gesagt hat, dass das alles sehr fern ist uns. Weil mir das gerade beim Lesen, auch der Lesestelle eben, so ging, dass ich dachte, ich kann da ganz viel erkennen, auch von heute. Also die Empörung damals der jungen Leute über diesen Krieg in Vietnam kann ich heute sehen bei den Studierenden, die sich über den Krieg in Gaza empören.
Aber was bedeutet das nun für diese Figuren, dass da plötzlich diese Anti-Vietnam-Krieg-Bewegung gibt? Was macht das mit denen? Und wie reagieren die darauf?
Ja, ganz unterschiedlich. Also die Frau radikalisiert sich. Also sie gehört zu denen, die dann den bewaffneten Kampf unterstützen. Die Männer aber ja nicht. Also es erinnert so ein bisschen, auch der Zeit geschuldet, an Jules Jim. So von der Konstellation, so ist es, glaube ich, auch gewollt. Und ja, die Frau hat eigentlich die politischste Position. Und der, von dem wir alles erfahren, ist der Ich-Erzähler, Sebastian. Und dann gibt es noch einen Nick.
Lass mich dann, jetzt kann man natürlich sagen, wir haben schon sehr viel gehört über den Vietnamkrieg, über das ganze Mauerbau-Thema. Das ist auch literarisch schon auserzählt, könnte man meinen. Trotzdem die Frage, welchen politischen Erkenntnisgewinn und welchen ästhetischen Mehrwert bietet nun Schneiders Roman?
Meines Erachtens erstaunlich wenig. Also ich halte das Buch wirklich irgendwie für, eigentlich auf allen Ebenen, für missglückt. Also auf der erzählerischen Ebene, auf der sprachlichen Ebene, auf der thematischen Ebene, eben wie Sie schon angesprochen haben, es ist alles auserzählt. Also ich finde da jetzt wirklich nichts Neues, was ich nicht gewusst hätte. Es ist vor 12 Jahren ein Buch erschienen, das diese Thematik meines Erachtens um vieles vitaler und interessanter erzählt hat, nämlich von Ulrike Edschmidt, das Verschwinden des Philipp S., eine ganz ähnliche biografische Situation, nur halt sozusagen umgekehrt. In dem Falle ist es halt der Freund oder der Lebensgefährte der Autorin, der ist dann auch wirklich erschossen worden, also in den Untergrund gegangen. Und was mich gewundert hat, weil mir das natürlich auch ein Begriff ist, dass sozusagen Peter Schneider eine bedeutende Figur, ein Zeitgenosse ist, wie wenig plastisch das erzählt wird. Also der muss ja dabei gewesen sein, aber da wird ja wirklich kein Klischee ausgelassen. Das wird alles relativ mit den nächstliegenden Mitteln referiert. Also da kommen natürlich die Sprüche, die jeder kennt, vor. Also wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört zum und. Das Private ist politisch. Um das vielleicht auch an Details festzumachen, weil es auch dann, denke ich mir, es ist irgendwie so schlampig, ja. Also nämlich auch hinsichtlich des Zeitkolorits. Weil Schülerschim gefallen ist, drängt sich auf mit dem Unterschied, dass sozusagen die Rollenaufteilung so ist, dass der eine fürs Bett gut genug ist und der andere darf halt den Frauenversteher geben. Kennen wir auch schon. Und dann sagt er, ja, irgendwie kommt es dann auch zur Sprache und sagt, ja, irgendwie hast du Schüler Schim gesehen? Der ist ja gerade im Kino angelaufen. Das stimmt nur nicht. Weil dieser Dialog spielt nach der Ermordung von Benno Ohnosorg. Wir befinden uns im Jahr 1967. Schüler Schim ist 1962 in der BRD angelaufen. Das sind so Spielmarken, so Signale. Unsere Helden im Kino waren Belmondo, Marlon Brando und James Dean. Ja, auch unwahrscheinlich. James Dean ist 10 Jahre tot. Marlon Brando war in den 60er Jahren eigentlich auch eher in einem eigenartigen Fach. Also die Referenzfilme wie Marlon Brando on the Waterfront liegen auch schon 10 Jahre zurück. Also der Belmondo geht sich gerade aus. Also mich hat das überhaupt nicht überzeugt.
Ja, so einfach ist das alles nicht. Dieser Film Schüler Schim war Anfang der 60er Jahre, das spielt 1965 in Berlin. Und wir wissen ja, wie die Zeitläufe sind. So ein Film, wenn er mal ein Kultfilm wurde, der lief dann natürlich 1965 auch noch in Berlin. Es ist so, dass der Ich-Erzähler aus heutiger Sicht im Jahr 2025 auf diese Zeit zurückblickt. Und er tut es etwas verwundert, er versucht sich in Erinnerung zu rufen, wie das damals war. Das ist ja jetzt schon eine Weile her. Und diese Irritation merkt man auch in diesen Beschreibungen, was damals war. Und diese Kultfiguren James Dean, die waren sehr langlebig. Die waren Mitte der 60er Jahre noch sehr präsent. Und das Interessante in der Konstellation ist, dass dieser Nick, der dann die faszinierende Isabel verführt, dass der viele Anteile des damaligen Peter Schneider hat. Da wird auch beschrieben, wie Peter Schneider, der viele Reden gehalten hat in den Uni-Vollversammlungen, dass der die Redeweise von Malcolm X genau studiert hat mit dem Pathos der Wiederholung des Neuansetzens. Und dieser Nick ist also eine Erinnerung von Peter Schneider, wie er wohl damals war. Und dem wird der Ich-Erzähler von heute gegenübergestellt, der da große Distanz mittlerweile entwickelt hat und sich überlegt, wie war das damals eigentlich? Und da werden natürlich bestimmte Dinge rubriziert, die damals in der Luft lagen, wie ich auch Peter Schneider auch einmal ertappt habe bei einem Fehler, zum Beispiel in der Cafeteria der FU, schreibt er, da gab es kahle Wände, es gab nicht viel außer Cappuccino und Espresso. Wobei man sagen muss, 1965, da gab es in der Cafeteria der FU wahrscheinlich deutschen faden Filterkaffee mit Kondensmilch.
Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht.
Also es sind so ein
aber
paar,
es sind so ein paar Dinge.
Das Cornetto gab es schon. Die in der Rückschau, da merkt man, Peter Schneider hat sich mittlerweile italienisiert und hält Cappuccino für normal. Aber das ist nicht der Punkt. Also der Punkt, der kurz auch angesprochen wurde, ist diese Figur der Isabel, die aus der DDR kommt und durch diese DDR-Vergangenheit etwas merkwürdig, Rätselhaftes hat. Sie erzählt nichts von ihrer Geschichte und ab und zu kommt durch. Und das hatte ich noch nie gelesen, dass Isabel schon als 16-Jährige Ende der 50er Jahre aus der DDR geflohen ist. Und dann als 16-Jährige hatte sie nach einem halben Jahr in der Bundesrepublik Heimweh und wollte zurück in die DDR. Mhm. Und das ist eine Geschichte, die ich sehr verblüffend fand, wie die DDR diese Prozedur vollzog, Zurückgekehrte in der DDR wieder aufzunehmen. Die hatten da Riesenanlagen, weil sie erwartet haben, dass Tausende, Zigtausende wieder zurückkommen aus dem Kapitalismus. Und das ist eine sehr surreale, skurrile Szene, wie Isabel dann wieder als DDR-Bürgerin aufgenommen wird. Und dieses Suchende, wo sie selber nicht genau darstellen kann, was in ihr vorgeht. Da gibt es dann eine interessante Überleitung dazu, wie sie sich immer mehr radikalisiert. Und diese Bader-Meinhof-Gruppe, da gibt es Figuren, die Andreas Bader und Ulrike Meinhof genau nachgebildet sind, die nur anders heißen. Das ist dann wie so eine Art Rettung aus einer Orientierungslosigkeit heraus. Und diese Psychogenese einer Terroristin, das ist eigentlich das, was den Autor bei diesem Buch interessiert hat. Das ist schon für uns heute erstmal, man muss es erstmal nachvollziehen, was für eine fremde Welt es damals war. Und da gibt es schon ein paar Aufschlüsse in diesem Roman.
Also ich würde Ihnen recht geben, auch dieses mit, als sie dann wieder zurück möchte in die DDR, das habe ich noch nirgends gelesen mit diesem Aufnahmelager, aber das ist ja auch dann relativ kurz innerhalb des Romans. Und das dieses, dass wir so aber kurz das andere alles kennen, stimmt. Also wenn man das liest, denkt man, ach ja, warum erzählt er mir das? Das weiß ich alles, aber wir sind ja auch schon länger auf der Welt. Also ich würde sagen, wenn das jemand
liest, ist ja kein Jugendbuch.
Naja, aber es kann ja jemand, der nichts über diese Zeit weiß, der aus einem anderen Land kommt oder, weiß ich nicht, sich noch nicht damit beschäftigt hat. Also finde ich schon, und es wimmelt vor Fehlern, da würde ich Klaus nüchtern recht geben. Und die sind auch nicht alle damit zu erklären, dass sich der Ich-Erzähler schlecht erinnert, sondern auch, dass es ja noch jemand vielleicht im Verlag hätte lesen können und da was zu korrigieren.
Dass ich da echt dazu was sagen möchte. Also es ist natürlich jetzt ein bisschen eine Backmesserei, aber ich frage mich dann auch schon, wozu eigentlich Lektoren da sind oder ob es die noch gibt. Also Kleinigkeiten, aber es gibt immer eine Szene, da heißt es irgendwie eine, die springt halt im Bad vom 10 Meter breit und heißt es dann von der Sportart des Wasserspringens, das heißt Turmspringen. Ja? Und es gibt einmal eine Protestdemonstration, kann man auch sagen, Demonstration reicht oder Protestkundgebung.
Also, aber ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden. Ich würde gern nochmal auf die Stärken eigentlich des Romans kommen. Also er wollte es ja im Frühjahr schon veröffentlichen, wenn ich richtig informiert bin. Und das hat nicht geklappt, weil er schwer erkrankt ist. Man muss vielleicht auch mal sagen, dass Peter Schneider 85 Jahre alt ist. Also ich weiß nicht, es ist so das Alter meines Vaters. Der kann jetzt keinen Roman mehr schreiben. Und ich habe das auch als so ein Alterswerk gesehen. Ganz viele seiner Romane klingen ja in diesem Roman an. Was ich, also wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, was er geschrieben hat, ist das irgendwie, hat das auch was Rührendes. Und es ist auch ein sehr pessimistisches Buch. Also er schreibt an einer Stelle, aus einem Grund, den ich nicht kenne, entscheidet sich das reale Leben in der kleinen wie der großen Geschichte ziemlich häufig für deren ungünstige Version. Also mich hat das berührt. Ich würde es in eins sehen mit Michael Köhlmeier, Die Verdorbenen, was ja auch so ein Rückblick auf diese Zeit ist, nur halt in der Provinz in Marburg. Und ich finde, man kann das irgendwie parallel lesen. Es sind für mich auch nicht meine Lieblingsromane, aber ich finde, sie erzählen ganz viel über eine Zeit, die ich nicht erlebt habe.
Die Frau an der Bushaltestelle, der neue Roman von Peter Schneider, erschien bei Kiwi, Platz 5 der SWR-Bestenliste im Dezember. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Werk, und zwar zu einem äußerst eigenwilligen Buch der US-amerikanischen Schriftstellerin Sabrina Ora Mark, die für ihre Prosa in den Vereinigten Staaten schon einige Preise erhalten hat. Happily heißt das Buch aus dem Residenzverlag, das die, das muss man wirklich betonen, preisgekrönte Schriftstellerin Esther Kinski ins Deutsche übertragen hat und das auf Platz 3 der SWR-Bestliste steht. Eine persönliche Geschichte, Gedankenstrich, mit Märchen, lautet der Untertitel des Bandes. Klaus Nüchtern, das müssen Sie uns zunächst einmal erklären, worum geht es in Happily und welche Rolle spielen darin nun die Märchen?
Das ist eine gute Frage, worum geht es da? Also das lässt sich mit ganz sicher nicht so leicht nacherzählen wie das vorige Buch und auch die folgenden, würde ich mal behaupten. Vielleicht kurz zur Autorin Sabrina Ora Mark. Ist 1975 geboren, ist also 50 Jahre alt. Sie ist Jüdin. Sie hat offensichtlich, das kommt einmal vor und es ist auch ein ganz offen autobiografisches Memoir. Ich plaudere da jetzt keine Indiskretionen aus. Sie erwähnt einmal, dass ihr Großvater von einer österreichischen Bank sozusagen Wiedergutmachungszahlungen erhält. Also offensichtlich ist er ein Holocaust-Überlebende. Sie ist verheiratet mit Reginald McKnight, einem Schriftsteller, der ist um einiges älter als sie und ist ein Schwarzer.
Auch das spielt eine Rolle. Und die beiden haben gemeinsame Kinder. Wichtig ist auch, es klingt jetzt, wie gesagt, alles, als würde ich da irgendwelche Intimitäten ausplaudern, aber das wird auch alles in diesem Buch thematisiert. Wichtig ist auch, dass er davor zwei andere Frauen hatte. Das spielt irgendwie für die Erzählerin keine geringe Rolle. Mit Märchen, also das sind 2 Dutzend kurze Texte, jeweils mit einer Überschrift. Und ja, die Märchen, die beziehen sich eben alle auf Märchen. Also sie haben da quasi aufgefahren, was es zu bieten gibt. Also von Charles Perrault, der große Franzose, der die Märchen gesammelt, den Gebrüdern Grimm, bis hin zu den Kunstmärchen eines Hans Christian Andersen, aber auch Peter Pan, sogar Disney-Verfilmungen. Und die Autorin hat offensichtlich ein, ja, man kann durchaus sagen, ein profundes Interesse und ein geradezu philologisches Interesse an Märchen. Und diese Märchen, die liefern quasi die Matrix, in der sie sozusagen ihr eigenes Schicksal oder ihre eigenen Erfahrungen mit der Familie hineinmontiert. Also es passieren ganz schlimme Dinge. Es gibt mehrere Krebsdiagnosen von geliebten Verwandten. Es gibt Großmütter, die sterben. Es gibt dann, und das ist sozusagen eigentlich im letzten Viertel, würde ich sagen, gibt es dann ein bisschen so etwas wie einen sich einschleichenden Realismus beziehungsweise so ein bisschen eine Narration. Über 2 Drittel oder 3 Viertel kommen die Figuren natürlich immer wieder, aber es gibt also nichts so wie einen durchgängigen Handlungsfaden. Am Schluss ist es klar, der Hintergrund dieser Erzählungen ist die Corona-Krise, ist der Umstand, dass sie jetzt halt sozusagen, die Kinder sind im Homeschooling, sie sind einsam, es tauchen dann Figuren auf, ein Virus, ein gekröntes Virus.
Ich weiß nicht, ob Sie sich das jetzt schon vorstellen können. Eine schwarz-jüdische Patchwork-Familie, nicht ganz typisch, im amerikanischen Süden, mit Märchen und in deutscher Übersetzung mit Esther Kinski. Wie sich das anhört, werden wir nun erleben und hören. Aus Happily liest Isabelle Demey, bitte sehr.
Unterm Strich. Wenn wir keine Gesetze hätten, sage ich zu meinen Kindern, dann stünden wir alle im Regen und redeten mit den Wolken. Aber was ist, wenn der, der Gesetze macht, böse ist? Wenn er uns ohne jeden Grund hasst? Was, wenn er Kinder hasst und braune Menschen? Ich lernte als Kind in der Yeshiva, was die Nürnberger Rassegesetze waren. Und ich lernte, wie diese ursprünglich zum Schutz von deutschem Blut und deutscher Ehre gemachten Gesetze wie ein Virus immer weitere Gesetzesableger bildeten. Juden durften keinen Kuchen kaufen. Juden mussten ihre Pelze, Wollkleidung, Schreibmaschinen, Telefone, Fahrräder, Autos, Radios, Hunde, Katzen und Vögel abliefern. Jüdische Kinder durften nicht zur Schule gehen. Und ganz zuletzt, Juden durften nicht leben. Ich glaube, ich war 9. Ich hatte einen Hund. Ich würde den Hund verstecken, beschloss ich. Ich würde alle Gesetze brechen. Ich würde dafür sorgen, dass es immer Kuchen für meine Brüder gab. Ich würde leben. Mein Verhältnis zu dem Wort Gesetz ist immer belastet gewesen. Ich habe es immer mit einem Gähnen assoziiert, das scharfe, spitze Zähne bloßlegt. Oder mit einem riesigen rosa Radiergummi, der mich ausradieren konnte. Ich möchte nicht in den Traum von jemand anders gehören, sagt Alice in Alice hinter den Spiegeln. Der rote König, eine Schachfigur im Schachbrettland, schläft und Alice hat nicht übel Lust, ihn aufzuwecken und zu sehen, was dann geschieht. Wenn ein Land zum unendlichen Traum eines Königs wird, rütteln wir den König dann wach? Oder lässt man den König besser schlafen und begibt sich auf 10 Spitzen hinaus in den Wald, wo die Dinge keine Namen haben, hält die Bäume fest und hofft, dass wir nicht verschwinden? Alice überquert Spielfelder, die mit abgebrochenen Sätzen und Sternchen markierte Bäche und Flüsschen sind, und der rote König wacht nicht auf. Märchen sitzen auf der Spitze eines wackligen Türmchens aus Gesetzen, die, wie es den Anschein hat, allesamt nach Lust und Laune entworfen und erlassen worden sind. Märchen fallen nur aus einem Grund nicht von der wackligen Höhe hinunter. Ist nämlich einmal ein Gesetz erlassen, so bleiben die Bewohner der Geschichte unter dessen Bann, bis dieser gebrochen werden kann, bis der Träumende erwacht. Die Einwohner von Märchen haben lang genug unter diesen Gesetzen gelebt, um zu wissen, dass die Geschichte, in der sie sind, ihr Fairy Tale, ein Y an das Wort Fair genäht hat. Einen seltsam geformten Flügel, der die Fairness davonträgt. Das Wort Fairy wurzelt im Fatum, dem Schicksal. Doch wird es vom Zauber emporgehoben. So weht der Wind.
Isabelle Demey las aus Sabrina Ora Marks Prosaband Happily, der für den österreichischen Residenzverlag von Esther Kinski ins Deutsche übertragen wurde und der auf Platz 3 der SWR-Bestliste im Dezember steht. Vielen Dank. Helmut Böttiger, wir folgen Eleonor, so heißen die beiden Söhne der Autorin, auf ihren Abenteuern. Dann begegnen wir ja ganz konkret Wölfen, Prinzessinnen. Wir haben es gehört, Alice und auch Rumpelstilzchen kommt einmal vor. Inwieweit sind diese Märchen nun der erzählerische Schlüssel zur beschriebenen Gegenwart?
Zuerst mal ist die beschriebene Gegenwart die Familie. Die steht extrem im Mittelpunkt. Über den Rahmen der Familie geht eigentlich relativ wenig hinaus. Aber in den Familienstrukturen werden dann Parallelen zu Märchenwelten entdeckt. Und das sind ja relativ kurze Kapitel, in denen ein Segment aus dem Familienalltag herausgenommen wird und sofort mit Märchenmotiven verknüpft wird. Die jüdische Geschichte spielt da eine sehr große Rolle. Und in dem ersten, glaube ich, auch längsten Kapitel eines der Kinder baut so Geistermenschen und das wird sofort mit dem Pinocchio-Motiv in Verbindung gebracht. Also eine konkrete Familiensituation findet sich wieder in mythischen Märchenstrukturen, die sowas Zeitloses haben. Und da passiert dann ein Anschlag auf eine Synagoge und es wird dann der Erzählerin bewusst, sie leben in einer Blase und es kommt dann übergangslos eine andere Assoziation, nämlich der Buchstabe Aleph, der eine bestimmte Bedeutung hat im Zusammenhang mit Tod, nämlich das Wort Wahrheit und das Wort Tod sind eigentlich identisch, nur der Buchstabe Aleph unterscheidet sie. Wahrheit ohne den Buchstaben Aleph heißt Tod. Und so sind Überlegungen philosophischer Art mit Märchenmotiven verknüpft und im Zentrum steht aber immer die Familienkonstellation und was die Erzählerin vor allem umtreibt, ist tatsächlich die Situation in ihrer Familie mit einem Mann, der schon zwei frühere Ehefrauen hatte und sie ist mit einer Stieftochter konfrontiert, die eine Tarantel dann mitbringt, als sie ein halbes Jahr lang bei ihnen wohnt. Und das ist eigentlich das, was sie am meisten umtreibt. Das ist mir aufgefallen. Hat ja auch was Märchenhaftes.
Also die entscheidende Frage ist jetzt, wir haben, glaube ich, eine Vorstellung davon, was für Erzählebenen es gibt. Also die Märchenebene einerseits, andererseits die Familienkonstellation, dann die amerikanische Gesellschaft, die damit porträtiert wird innerhalb der Corona-Pandemie. Wie geht das alles zusammen, Frau Suchitravala?
Hervorragend. Ich also halte das Buch echt für einen Geniestreich. Und das liegt auch daran, dass sie dafür so einen tollen Ton findet. Also diese Erzählerin hat ja wirklich ja einen entzückenden Knall und auch eine blühende Fantasie. Und wir kennen auch ein bisschen diesen Ton. Also sie stammt aus New York und es ist auch so dieser Erzählton, ich sag mal Woody Allen oder auch Lily Brett. Also hochneurotische Personen, die auch so immer ein bisschen hypochondrisch sind und so auf ihre Familie gucken. Es gibt natürlich auch eine jüdische Mutter mit einem sehr trockenen Humor, die sehr viele Pointen setzt in diesem Roman. Und ich würde sagen, es ist ein Familienroman, wenn ich ein Genre benennen müsste. Und es wurde zu Anfang schon gesagt, das müssen wir, glaube ich, wirklich fokussieren, dass sehr viel, dass das gelingt, daran liegt, dass es Esther Kinski übersetzt hat. Das hätte auch irgendwie oft läppischer klingen können, wenn das jemand anderes, glaube ich, übersetzt hätte. Ich glaube, dass das sehr schwer ist und sie findet ganz tolle Lösungen einfach.
Ja, Esther Kinski ist eine sehr wählerische Übersetzerin. Das muss man wissen. Wenn das Original nicht ihren Ansprüchen genügt, dann kann es schon mal sein, dass sie aufhört, eine Autorin, einen Autor zu übersetzen. Das hat sie zum Beispiel bei Olga Tokarczuk gemacht, der späteren Nobelpreisträgerin. Und sie hat einfach zwischendurch festgestellt, das ist nicht das Niveau, was ich eigentlich übersetzen will.
Das Problem war, glaube ich, irgendwie, sie sie hat gesagt, die Bücher sind so schlecht lektoriert, dass es auf mich zurückfällt, wenn ich das dann übersetze wortwörtlich.
Ja, ganz genau. Und wie sieht es hier aus? Also ich würde das gerne mal aufgreifen. Also wir lesen hier, es wird ja immer viel darüber diskutiert, wenn wir deutsche Übersetzungen lesen, dass die Übersetzerinnen und Übersetzer nicht erwähnt werden. Aber insofern scheint das mir auch ein ganz zentraler Punkt zu sein, dass wir hier auch und vor allem ein Buch von Esther Kinski lesen, Klaus Nüchtern.
Ja, was nicht übersetzt wurde, ist der Titel, Happily, aber auch nicht, glaube ich, aus Bequemlichkeit. Dazu muss man vielleicht sagen, das ist die, nehme ich doch an, die Phrase Happily Ever After. Das ist quasi so das englische Pendant zu, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und darum geht's eigentlich. Dieses Märchenmotiv ist eigentlich sozusagen der Drang, einen Bann zu brechen, etwas zusammenzufügen, etwas wieder zusammenzufügen und heil zu machen. Man kennt diese Motive aus Märchen, wo dann Köpfe abgeschnitten werden und Menschen geteilt werden und dann kommt jemand und legt was drüber oder knüpft etwas aus Brennnesseln und dann werden aus den Schwänen wieder Brüder. Was man vielleicht dazu sagen sollte, ist, man soll das nicht, wozu wir hier leider mitunter gezwungen werden, man soll es nicht schnell lesen. Ja, also ich würde stark empfehlen, das irgendwie so über die Weihnachtsfeiertage, so jeden Tag 2, 3 von diesen Erzählungen. Die haben schon auch manchmal etwas ziemlich Verstiegenes und das kann schon auch ein bisschen nerven. Gleichzeitig sind sie aber wahnsinnig witzig. Also sie haben irgendwie wirklich so einen hintergründigen Humor. Zum Beispiel irgendwie eine dieser Episoden, Anekdoten aus der Schule, da kommt der Sohn und die Lehrerin zitiert die Mutter zu sich. Und was ist das Problem? Der Bub will nicht als Peter Pan gehen. Ja, also es ist Halloween. Ausgemacht ist, der Bub ist Peter Pan. Die Mutter hat auch schon das Kostüm gekauft, die Strumpfhose besorgt. Als was will er gehen? Als Martin Luther King. Das heißt, es wird ihm dann ein Schnurrbart aufgemalt und er kriegt einen schwarzen Anzug und der größere oder andere Bruder sagt, ich gehe bloß als Eule und die Mutter ist dann sehr dankbar. Also was wirklich sozusagen ein zentrales Thema ist, ist Mutterschaft. Die überforderte Mutter, die Mutter, die die Kinder nicht auf die Welt bringt. Die alte Frau, die keine Mutter mehr sein kann. Die Hexe, die quasi vom Gebärneid getrieben ist. Die Stiefmutter, die sozusagen immer die Böse ist. Im Märchen natürlich eine Ersatzfigur für die reale Mutter. Diese Last trägt sie ja auch. Und es gibt sowas sogar wie einen Versuch der Ehrenrettung der Stiefmutter. Und zwar sagt sie, ja, okay, mit dem Umstand, dass diese Stiefmüttern in den Märchen immer die Kinder kochen oder zerstückeln, ist eigentlich der Versuch gemeint, sie in ihre Familie einzuwurzeln.
Das redet sie sich ein. Aber es ist ein komisches Buch und man muss total viel kichern. Aber während man noch kichert, gibt es halt immer so ganz jähe Wirklichkeitseinbrüche, wo dann auch ja die aktuelle Situation in Amerika vorkommt, weil man sich ja vorstellen muss, das ist eine weiße Mutter schwarzer Söhne und die hat Angst um ihre Kinder.
Ja, und um ihren Mann.
Weil ja, sie, aber jetzt, Söhne ja, sind halt klein und denen gibt es ja, Tipps,
geht
wenn
um
sie...
George Floyd und das, also der Mann sitzt dann weinend auf der Badewanne, ja, weil es nicht aufhört und weil man noch immer dafür umgebracht werden kann, dass man schwarzer ist.
Das stimmt, aber ihren Söhnen muss sie halt erklären, dass sie, wie sie sich verhalten im Supermarkt, dass sie nicht irgendwas unter dem T-Shirt haben sollen, damit niemand denkt, dass sie eine Knarre haben und dass einfach sie erschossen werden. Aber dieser Wechsel, das fand ich sehr anregend.
Herr Böttiger, etwas didaktisch gefragt. Was kann man aus diesem Buch lernen?
Ich habe gelernt, dass es eine Tradition in Amerika gibt, gerade so einen jüdischen Humor hier in Verbindung mit diesem Leben in den Südstaaten. Dieser jüdische Humor, der geht erstmal scheinbar über die Dinge hinweg. Das ist auch die Leistung der Übersetzerin, dass da eine doch im Deutschen sehr schwer wiederzugebende Mentalität, so mit den Witzen in den Dialogen, in den Andeutungen, dass das wiedergegeben wird. Mir ist aufgefallen, das gehört auch zu Amerika, dass alles in der Familienkonstellation bleibt. Also die politische Situation taucht subkutan auf an manchen Stellen. Natürlich die Rassendiskriminierung, diese besondere Situation als Jude in der jetzigen Situation in den USA zu leben. Aber im Vordergrund Vordergrund steht die Familie im Grunde auch als Halt. Sowas wie die konkrete Präsidentschaft im Moment in den USA kommt gar nicht vor. Die aufgeheizte Stimmung, was sich da auch politisch, gesellschaftlich entwickelt, kommt überhaupt nicht vor. Es gibt etwas Zeitloses, Schicksalhaftes, was in diesen Märchenstrukturen immer anklingt. Und die Familie ist der Halt, der dann alles ausbalanciert. Und das ist vermutlich eine sehr amerikanische Art und Weise, damit umzugehen. Und es gibt ja die Figur des sogenannten Pestdoktor. Das ist eine Figur, die die Erzählerin, die Autorin in Barcelona kauft. Und das ist so eine Schutzfigur, eine Heilfigur. Und der Pestdoktor, der ist aber keiner, der heilt, sondern der nur beobachtet. Und das kann man auf die Schreibweise dieser Autorin, glaube ich, eindeutig beziehen. Also es gibt nichts zu heilen, es gibt etwas zu beobachten, etwas festzuhalten. Und das ist ihre Art, mit diesem Leben in den USA umzugehen. Und die Märchenstruktur hat etwas zutiefst Amerikanisches, weil es geht auch um das Schicksal, etwas Überzeitliches, was über die konkreten gesellschaftlichen Gegebenheiten immer hinausweist und so einen Halt verspricht.
Also Happily, eine persönliche Geschichte mit Märchen, für den Residenzverlag von Esther Kinski ins Deutsche übertragen, steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Dezember. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Buch der SWR-Bestenliste im Dezember. Auf Platz 2 steht das ebenfalls sehr persönliche Buch des britischen Schriftstellers Hanif Qureshi, das den Titel Als meine Welt zerbrach trägt und für den Luchterhand Verlag aus dem Englischen von Cornelius Reiber übertragen wurde. Shirin Sochitrawalla, am zweiten Weihnachtsfeiertag 2002 verliert Qureshi nach einem ausgiebigen Spaziergang durch Rom das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, kann er weder Arme noch Beine bewegen. Was ist da geschehen und wie geht der Erzähler mit dieser Situation um?
Also was wirklich geschehen ist, kommt, glaube ich, in dem ganzen Buch gar nicht raus. Aber nach diesem Sturz wacht er halt in seinem eigenen Blut wieder auf und kann sich nicht mehr bewegen. Also die Arme und die Beine sind gelähmt. Und er kann auch keinen Stift in die Hand nehmen, um noch was zu schreiben. Und er möchte aber schreiben bzw. reden und diktiert dann seiner Freundin und seinen Söhnen, was ihm in diesen verschiedenen Krankenhäusern und Reha-Stationen in Italien und dann später auch wieder in London in seiner Heimatstadt durch den Kopf geht. Und das ist zum einen der Krankenhausalltag. Und zum anderen ist es auch ein Rückblick auf sein Leben. Er ist so Ende 60 und es kommt eigentlich alles nochmal vor, was wir aus Hanif Qureshis früheren Romanen auch kennen. Er erinnert sich und ja, er wäre nicht Hanif Qureshi, wenn er das nicht auch mit so, ich habe das mal so fröhlichen Sarkasmus genannt, das schlägt immer wieder durch, ist so eine Gemeinsamkeit mit seinem Freund Salman Rushdie, der ja ein ähnliches Buch mit Knife geschrieben hat. Also so ein Genesungsbuch, wo es irgendwie ans Eingemachte geht. Und eine weitere Parallele zwischen den beiden wäre, glaube ich, auch, dass sie manchmal so dazu neigen, brauner, alter, mannmäßige Weisheiten von sich zu geben. Was ich aber beiden verzeihe.
Vielleicht kann man auch ergänzen, die beiden kennen sich, die sind gut befreundet, schreiben sich Mails, kümmern sich ganz
rührend. Genau, er kommt vor.
Salman Rushdie kommt vor, er wird angesprochen und er kümmert sich auch um Qureshi. Und um einen Eindruck zu bekommen von der Erzählhaltung des Autors, das finde ich das Besondere an diesem Text und worum es geht, was einen Menschen, der plötzlich, wie gesagt, sich nicht mehr bewegen kann, um da eine Vorstellung zu bekommen, hören wir jetzt wiederum einen Ausschnitt aus Als meine Welt zerbrach. Es liest Dominik Eisele, bitte sehr.
Eine gute Nachricht ist, dass ich eine neue Matratze habe. Offenbar wird das auf den anderen Stationen mit Neid betrachtet, denn diese guten Matratzen sind hier schwer zu bekommen. Weil ich Berichte über das Leben hier schreibe und in der Bar abhänge, finden manche, dass ich mich wie ein VIP benehme. Ich kann vermelden, dass die neue Matratze sich so anfühlt, als läge man zwischen den Brüsten von Jane Mansfield. Ich würde sie auf keinen Fall mehr missen wollen. Wenn ich nicht auf der Matratze liege, habe ich enorme Schmerzen im Hintern, egal wo ich sitze. Und mittlerweile kann ich Ihnen auch versichern, dass ein Schmerz im Hintern wirklich ein Pain in the ass ist. Heute Morgen sang der Pfleger, der mich wusch, Fernando von ABBA. Während er so vor sich hinsang, hatte er auf einmal meine Scheiße an den Fingern, was er nur mit den Worten kommentierte: Ich hab mir schon gedacht, dass das passiert, ich hab eine gute Nase. Dann sang er weiter. Als ich heute Nachmittag im Fitnessraum sah, wie all die anderen Patienten mit ihren ledierten und deformierten Körpern von Physiotherapeuten behandelt und gestreichelt wurden, veränderte sich etwas in mir. Wenn man nur die Nachrichten und Fernsehen schaut, dachte ich, gewinnt man den Eindruck, die Welt sei hart, bewohnt von geldgierigen und narzisstischen Verbrechern. Sieht man aber die gemeinschaftliche Arbeit im Fitnessraum, erscheint sie einem als Ort der Schönheit, der gegenseitigen Unterstützung und des Respekts voreinander. Viele Patienten, mit denen ich gesprochen habe, sind sich der Tatsache bewusst, dass die Leute draußen Menschen mit Behinderung abstoßend finden. Vielleicht sogar Angst vor ihnen haben, als wäre eine Behinderung ansteckend, was sie in gewisser Weise ja auch ist. Die meisten von uns geraten irgendwann in ihrem Leben in eine tiefe gesundheitliche Krise, die dazu führt, dass wir uns isoliert fühlen und Angst haben. Wir wollen glauben, dass wir in einer Welt gesunder und funktionierender Menschen leben, weil wir uns irgendwie davon überzeugt haben, dass es einen normalen, funktionierenden Menschen gibt. Das ist aber eine Täuschung, eine irreführende Ideologie. Sie hat zur Folge, dass wir Behinderte oft nicht zu sehen vermögen, so wie wir in anderen Kontexten People of Color nicht sehen. Wir sollten dieses standardisierte Weltbild zugunsten einer komplexeren Vorstellung aufgeben, die mehr Menschen einschließt.
Dominik Eisel las aus Hanif Kureishis Buch »Als meine Welt zerbrach«, das für den Luchterhand Verlag von Cornelius Reiber ins Deutsche übertragen wurde und auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Dezember steht. Vielen Dank. Helmut Böttiger, das war, glaube ich, eine exemplarische Stelle. Es gibt immer mal wieder in dem Text ja so eine Art Appelle. Der Autor fordert, wie wir gerade gehört haben, eine Abkehr von, ich zitiere, einem standardisierten Weltbild zugunsten einer komplexeren Vorstellung, die mehr Menschen einschließt. Diese Botschaft ist natürlich wahr und gut, aber wie komplex ist nun dieses Buch?
Das Erstaunliche ist, wie der Autor mit seiner Situation umgeht. Schreiben ist sein Lebensinhalt und er hat sofort den Instinkt, er muss weiterschreiben. Das ist ja eine entsetzliche Situation. Er hat seinen Körper nicht mehr unter Kontrolle, er kann sich nicht mehr bewegen, er kann sprechen. Und die einzige Möglichkeit ist das Schreiben. Das heißt, das Sprechen und es schreibt jemand auf. Und er schreibt im Grunde genauso, wie er das immer gemacht hat. Er ist ein sehr geschulter Mann an Drehbüchern, der Effekte erzielen kann. Auch die Situationskomik, die er oft erprobt hat, die erprobt er jetzt an dieser ausgesetzten existenziellen Situationen. Es gibt da sogar einzelne Cliffhanger. Zum Beispiel taucht eine Orgie in Amsterdam auf. Die wird geheimnisvoll erwähnt und er stellt sich dann vor, wenn er diese Orgie in Amsterdam, die vor 20 Jahren irgendwann stattgefunden hat, wenn er das jetzt seiner Frau diktiert, er stellt sich dann das Gesicht seiner Frau vor, wenn sie das aufschreiben muss, was er da jetzt erzählt und erlebt hat. Und das wird 2-3 Mal hinausgezögert, bevor diese Orgie in Amsterdam dann wirklich erzählt wird, die dann doch irgendwie auch anders ist, als man es sich vorher vorgestellt hat. Und diese Art, mit dieser Situation umzugehen, also sich am Schreiben, am gewohnten Schreiben festzuhalten, das ist ja beeindruckend. Und dann ist es auch möglich, dass es Passagen gibt, in denen das Entsetzliche dieser Situation, das Ausgeliefertsein, eins zu eins zur Sprache kommt und in diesem Spannungsfeld das Schreiben als Überlebensmittel mit den bewährten Techniken der Situationskomik, des Filmischen in dieser Situation, das ist dann etwas, was tatsächlich haften bleibt.
Es gibt zahlreiche Verweise. Kureishi vergleicht die Tragik des Unfalls und seine Körperlähmung an einer Stelle auch mit Kafkas Gregor Samsa, Klaus Nüchtern. Wie würden Sie jetzt dieses ja mündlich verfasste Tagebuch literarisch einordnen?
Ja, es ist ja schon ein bisschen angedeutet worden mit der Frage nach der Komplexität. Ich finde es zum Teil schon auch unterkomplex und diese alte braunen Mann-Weisheiten, ehrlich gesagt, gehen mir die ein bisschen auf die Nerven. Das ist halt schon irgendwie lieber lieb sein als geschissen. Es gibt keinen narrativen Punkt. Diese Orgie erzählt sie ja dann auch dem Sohn und nicht der Frau. Und das ist dann halt so ein, ja, es ist nicht einmal ein flotter Dreier, weil der Dritte schaut eigentlich nur zu. Also ganz so orgelmäßig geht es dann auch nicht zu. Es ist schwierig, über solche Bücher zu sprechen, weil man ist sozusagen auch in einer moralischen Lähmung ist. Ja, also was soll man jetzt sagen? Dem Mann geht es furchtbar, das kann man verraten. Es wird eigentlich auch nicht besser, abgesehen davon, dass er dann nach Hause kommt und das bietet dann Anlass, dass er ein bisschen nachdenkt über die Gesundheitsversorgung in Italien im Unterschied zu Großbritannien. In Italien fällt ihm auf, dass das sozusagen keine People of Color im Personal sind, dass das sozusagen eine ethnisch homogene Gesellschaft ist und macht er sich dann gleich Gedanken, ob da sozusagen unter dem Regime, dem sogenannten postfaschistischen Regime Melones, wohin das geht und dass doch eigentlich Italien sozusagen eine durch und durch queere und schwule Kultur sei und wie er dann endlich nach Hause kommt nach einem ziemlich genau einem Jahr, gibt es halt ein Team, da ist dann halt ein Afrikaner dabei, ein Brasilianer, ein Spanier. Aber es ist ein Tagebuch, er nimmt sich alle Lizenzen zu reden, worüber er reden will. Es ist irgendwie sehr anekdotisch, mal da, mal dort. Aber ich habe mich dann leider schon auch ein bisschen fadisiert, muss ich sagen.
Nee, ging mir überhaupt nicht so, dass ich es jetzt öde fand. Ich fände auch, also, dass man auch über so ein Buch, wenn man es kritisch betrachten will, dass man das genauso machen könnte. Also da hätte ich jetzt keine Hemmungen. Ich habe es ein bisschen ähnlich gelesen wie dieses Buch von Jan Kuhlbrot. Das hatten wir auch mal besprochen bei der Liste, ne? Krüppelpassion. Das finde ich ähnlich und da kam was Ähnliches von einem Mitdiskutanten. Also, dass man über solche Bücher doch nichts Negatives sagen könne oder dürfe. Das finde ich nicht, aber mir ging es nicht so. Ich fand es überhaupt kein bisschen langweilig. Ich bin auch dran geblieben, vielleicht weil es ein Autor ist, den ich schon seit langen Jahren verfolge. Also ich kenne die Romane, die er geschrieben hat und es sind ja auch berühmte Filme entstanden aus seinen Drehbüchern. Und alles das klingt irgendwie an. Also ich habe mich da kein bisschen gelangweilt. Klar, es springt so hin und her, aber das sorgt ja eher irgendwie für die Unterhaltsamkeit. Und es hat halt so eine Art von existenzieller Tiefe, die natürlich daran liegt, dass er das selbst irgendwie erlebt.
Herr Böttiger, fühlen Sie sich erpresst emotional durch dieses Buch oder fadisiert, wie Klaus Nüchtern gesagt hat? Wie war es mit der Langeweile oder Nicht-Langeweile?
Ich war wirklich über den Ton verblüfft, der natürlich aus einer Erfahrung des Schreibenden kommt, dass er selbst diese Situation versucht aufzulösen in seinen Fähigkeiten, das Groteske, Skurrile, Komische daran zu sehen. Abwechselnd mit Passagen, in denen er sich erinnert, zum Beispiel die Szenen mit dem jungen David Bowie in Beckenham, in dem Pub, auch diese ganzen Erinnerungen an Drogen, Pornografie. Man erfährt, dass Hanif Qureshi als junger Mann pornografische Texte geschrieben hat, um sich über Wasser zu halten. Das kommt natürlich immer mal wieder vor in seinem Werk. Aber diese Fähigkeit in dieser Situation, sich an dem festzuhalten, was er kennt, also die Situation auch auflösen zu können, durch eine Komik höherer Art, darauf war ich nicht gefasst bei dieser Krankheitsgeschichte. Und es gibt dann Stellen, wo er über den Schriftsteller an sich spricht, der auch mit solchen Situationen umgehen muss. Also es gibt kein Normal, ist eine wesentliche Erkenntnis, die er als Schriftsteller gewinnt, auch aufgrund seiner Situation. Es gibt kein Normal, das ist eine bürgerliche Konvention. Alle haben irgendwelche versauten Geheimnisse und er hat immer mehr Spaß daran, seine eigenen versauten Geheimnisse dann auszuplaudern. Und es ist auch eine tiefe Erkenntnis zum Schluss, die als ganz einfache Erkenntnis daherkommt, dass so ein Unfall einfach keinen Sinn hat. Also man kann da keinen tieferen Sinn drin sehen und das beschreibt er ohne Pathos und ohne Larmoyanz und er sagt dann zum Schluss, er wird das Beste daraus machen. Das ist ein Ton, den man nicht gewohnt ist angesichts so einer Situation.
Vielleicht sollte man auch nochmal darauf hinweisen, dass er im engeren Sinne auch kein Schriftsteller mehr ist, sondern jetzt ein mündlicher Erzähler, weil er gar nicht mehr in der Lage ist, die Schreibmaschine zu bedienen oder einen Stift in die Hand zu nehmen.
Er sagt ja auch einmal, dass er zusehends das Interesse an der Fiktion verloren hat und dass er jetzt irgendwie lieber Serien schaut oder Zeitung liest und dass er sich eigentlich sozusagen von der Belletristik auch als Produzierender wegbewegt.
Wobei in dieser Vorrede oder so ja auch gesagt wird, dass das immer wieder überarbeitet wird dann trotzdem. Also es ist jetzt nicht so, mündlich, dass er es nur diktiert.
Gemeinsam mit dem Sohn, also dem diktiert, ja, und geht das durch. Was mir abgegangen ist, natürlich ist das irgendwie existenziell und geht das an die Nieren. Ich finde, er erfährt doch relativ wenig. Also was ich zum Beispiel, das wird dann auch so kursorisch in einem Absatz, zwei Sätzen, ja, irgendwie meine Frau, ich habe gestritten und sie hat geweint. Aber was da jetzt genau zwischen denen passiert, oder auch mit den Söhnen. Den einen Sohn nervt es ganz offensichtlich. Einmal gibt es so eine Passage, wo er den Vater füttern muss und sagt irgendwie, und das soll jetzt so weitergehen oder es wird so weitergehen. Und der Vater sagt, ich glaube ja. Und dann sagt er, ja, na, wir sind eh prächtige Burschen und alles gut. Da hat mir dann schon einfach gefehlt, was genau spielt sich zwischen den Personen, die da jetzt zusammenleben und wo das natürlich das ganze Familien- und Liebesleben, also es ist auch klar, er sagt dann, er hat einfach keine Libido mehr, Sex interessiert ihn nicht, er versteht jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig dieses ganze Gewese, was darum aufgeführt wird. Okay, irgendwas wird da auch weggelassen.
Ja, ganz bestimmt. Aber das ist auch sein gutes Recht, finde ich.
Ja, sein Sohn ist ja auch Drehbuchschreiber und er hat es dann mit dem Sohn zusammen dann konzipiert. Also das heißt, der Text wurde schon auch bearbeitet und zwar unter den Gesichtspunkten, wie schreibe ich ein Drehbuch, was der Sohn genauso macht wie sein Vater. Und diese Zusammenarbeit, Effekte daraus zu ziehen, das hängt auch damit zusammen, dass die Dinge, die schrecklichen Dinge, angetippt werden, aber nicht näher ausgeführt werden. Also was mit der Frau ist, die sich um ihn kümmert, die dann auch zu ihm zieht in die Privatwohnung, das wird schon alles benannt. Aber das wird ausgeklammert aufgrund dessen, dass die Ästhetik des Schreibens darin besteht, diese Sachen so rauszusehen und Schreiben zu verarbeiten, um weiterleben zu können.
Möglicherweise besteht auch genau darin die literarische Qualität. Als meine Welt zerbrach, das neue Buch von Hanef Kureishi, steht in der deutschen Fassung von Cornelius Reiber auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Dezember. Vielen Dank. Wir kommen zur Spitzenreiterin und zu einem schmalen Buch, was die Seiten angeht. Denn dort steht die Neuübersetzung eines legendären Romans, der vor über 100 Jahren erschienen ist. Auch das gibt es auf der SWR-Bestenliste. Normalerweise sind dort Neuerscheinungen platziert. Aber weil sich die Kritikerinnen und Kritiker auch in einer literarischen Tradition verortet sehen, und das finde ich sehr schön, gibt es immer wieder Neulektüren, es gibt Neuübersetzungen. Und die kommen, wenn sie besonders herausragend sind, auch auf die SWR-Bestenliste. Chérie heißt das Buch der französischen Schriftstellerin Sidonie Gabrielle Claudine Colette, die auch nur unter ihrem Nachnamen Colette firmiert. Im Manesse Verlag ist nun die neue Übersetzung von Renate Hähn und Patricia Klobuschinski erschienen. Als Colette das Buch 1920 veröffentlichte, war das ein Skandal. Klaus Nüchtern, worum geht es?
Ja, es geht einfach um eine Beziehung zwischen einer älteren Frau. Also, ja. Das ist das Thema des Buches, tut mir leid. Das Thema des Buches handelt davon, dass diese Frau älter wird und dass ihr Geliebter, eben der besagte Chérie, gut über 20 Jahre jünger ist. Mit heutigen Begriffen würde man vielleicht sagen, sie ist seine Sugar Mommy und er ist ihr Toyboy. Das Ganze hat aus gegenwärtiger Perspektive auch noch ein bisschen unangenehme Aspekte oder es wäre heute vielleicht auch schon wieder ein Skandal, weil die Mutter dieses Chéries, die da auch eine gewisse Rolle spielt, sehen Auges das hinnimmt. Also die sind befreundet und die fängt sich dann halt was mit ihrem Sohn an. Die Mutter greift dann insofern ein oder sieht dann auch ihre Fäden, als sie dann den mit einer etwa gleichaltrigen Frau, also die ist dann, glaube ich, 19. Und auch schon in diesem Alter ist das dann schon ein Thema, ja, also sozusagen, weil er sie dann einmal fragt, wie alt bist du eigentlich? Und sie sagt dann ja so, ach Gottes Willen, ich bin schon 25. Also das Thema ist einfach das Hinfälligwerden oder aus beiden Perspektiven, klar, das hat ein Ablaufdatum. Die Kapitalien, die ich auf den Markt, die ich anzubieten habe.
Es ist aber auch ein Liebesroman.
Es ist ein Liebesroman, es ist ein wahnsinnig witziges und böses Buch und es ist zugleich ein sehr trauriges Buch. Nicht nur, weil klar ist, also diese Beziehung, es gibt da eine Entfernung, also eine zeitliche Entfernung, die Lea verschwindet quasi dann einmal aus dem für einige. Aber das ist, muss man auch dazu sagen, das spielt sich schon auch in gehobenen Kreisen ab. Das sind auch dann die Kreise, wo man dann einfach einmal ein paar Monate irgendwohin verschwinden kann, an einen Kurort oder nach Biarritz oder wohin auch immer. Und es ist auch nicht so, dass sich dieser junge Mann aushalten lassen muss. Es ist halt sozusagen Teil seines Lifestyles. Ja? Also es fängt gleich einmal damit an, dass er mit den Perlen spielt und klar macht, also eigentlich hätte er die gerne. Und also es ist ein Parallelbuch, das man vielleicht assoziieren müsste, ist Oscar Wilde's Picture of Dorian Gray. Ja? Nur dass halt diese offenkundige Moral sozusagen dieses Bild verfällt, während der Protagonist seine äußerlich, seine Schönheit behält, nicht so plakativ ausgestellt wird.
Es ist ein großes Drama, was da auch erzählt wird. Am Anfang scheint es noch ganz gut zu gehen zwischen Lea und Cherie. Die beiden sind ein Liebespaar, aber dann bemerkt natürlich die erfahrene Frau, dass der junge Mann sich so leicht von ihr abwendet und dann geht es wirklich zur Sache. Aus Cherie liest nun Isabelle Dumais. Bitte sehr.
Zum ersten Mal in ihrem Leben wartete sie vergebens auf etwas, woran es ihr bisher nie gemangelt hatte. Auf das Vertrauen, die Entspannung, das Bekenntnis, die Aufrichtigkeit, die enthemmte Redseligkeit eines jungen Liebhabers. Diese tiefnächtlichen Stunden, in denen sich die fast kindliche Dankbarkeit eines Jünglings an der warmen Brust einer reifen, haltgewährenden Freundin ungehemmt in Tränen, Vertraulichkeiten und Groll ergießt. »Ich habe sie alle durchschaut«, dachte sie eigensinnig. »Ich habe immer gewusst, was sie taugen, was sie denken und was sie wollen. Und dieses Gör hier, das wäre wirklich ein starkes Stück.« Nun, da er kräftig war, stolz auf seine 19 Jahre, fröhlich bei Tisch, ungeduldig im Bett, gab er nichts von sich preis als seinen Körper und blieb geheimnisvoll wie eine Kurtisane. Zärtlich? Ja, wenn ein unwillkürlicher Aufschrei, eine impulsive Umarmung Ausdruck von Zärtlichkeit sind. Doch mit den Worten kehrte seine Bösartigkeit zurück und ebenso die wachsame Bereitschaft, sich zu entziehen. Wie oft hatte Lea gegen Morgengrauen, wenn sie ihren liebessatten, befriedeten Geliebten in den Armen hielt, in dessen Blick aus halbgeschlossenen Augen und in dessen Mund das Leben zurückkehrte, als ob jeder Morgen und jede Umarmung ihn schöner als am Vortag neu erschüfen, wie oft hatte sie in dieser Stunde, selbst besiegt von Eroberungslust und Geständnisbegier, ihre Stirn gegen Cheries Stirn gedrückt. »Sag etwas! Sprich! Sag mir!« Aber kein Bekenntnis kam aus dem geschwungenen Mund und kaum anderes als kindische oder berauschte Wortspiele mit dem Namen Nunun, den er ihr als Kind gegeben hatte und den er ihr heute auf dem Gipfel der Lust wie einen Hilferuf entgegenschleuderte.
Isabelle Dumais las aus Cherie von Colette in neuer Übersetzung von Renate Hähn und Patricia Kloboschinski, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Dezember. Vielen Dank. Shirin Soce-Travalla, die Geschichte nimmt ja jetzt doch einiges an Fahrt auf. Es wird geheiratet und betrogen. Und man wird reingezogen, das ist das Erstaunliche bei diesem Buch, weil man sich ja schon fragt, sind die gesellschaftlichen Voraussetzungen heute noch auf diese Weise zu rezipieren und wie stehen wir überhaupt zu dieser Geschichte, wie nehmen wir sie wahr? Und das ist auch die Frage, ist diese Geschichte mit dem großen Altersunterschied und so weiter auch fürs heutige Publikum interessant und wenn ja, in welcher Ebene?
Ist auf jeden Fall für ein heutiges Publikum interessant, und zwar, weil es auf diese Art geschrieben ist. Also ich habe zum ersten Mal Colette gelesen und hätte nicht gedacht, dass das ein solches Vergnügen wirklich auf hohem Niveau ist. Man merkt, dass Colette auch Theaterkritikerin war, weil ganz viel in diesen Salons ist wirklich wie in so ein Theaterstück. Also sie kann einfach wahnsinnig gut Dialoge schreiben, das ist herrlich. Und Klaus Nüchtern hat die wichtigste Vokabel genannt. Es ist wirklich sehr bösartig und das macht natürlich großen Spaß, auch wie sie alternde Frauen beschreibt. Es gibt so viele Szenen, in denen sie die Hälse beschreibt und diese Ringe, die nennt sie Venusringe und das beschreibt sie en Detail, wie dann die Perlenkette in diesen Ringen verschwinden und manchmal die Hälse so dick werden, dass das Kinn auch nicht mehr zu sehen ist. Also das ist schon sehr komisch, wie sie das macht. Von daher finde ich das zeitlos und über die damalige Zeit erfährt man ja eigentlich gar nicht, weil ich habe es dauernd gelesen und dachte, wo sind wir denn? Wann spielt es denn? Es gibt überhaupt keinen Außen, das interessiert diese Leute nicht. Die interessieren sich nur für Liebe und für Geld und für sonst gar nichts,
auch für
oder?
Körper,
ja, also Liebe,
Besitztümer in der Tat. Geld. Ja, ja, genau.
Ich glaube, auf die zwei Sachen kann man es reduzieren, aber wir erfahren nicht, dass das vorm Ersten Weltkrieg, da könnte man ja vielleicht auch noch mit anderen Dingen beschäftigt sein.
Helmut Böttiger, wie sehen Sie das? Also man hat ja Colette immer mal wieder vorgeworfen, es sei so etwas wie Unterhaltungsliteratur in der damaligen Zeit. Insbesondere in Deutschland, das ist interessant, in der Rezeptionsgeschichte ist das eine Autorin gewesen, die hier mit gewissermaßen mit einem Augenzwinkern rezipiert wurde. In Frankreich ist das anders. Wie würden Sie die literarische Qualität einschätzen?
Der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich ist da vor allem sehr interessant. In Frankreich ist es eine Göttin, das ist eine Kultautorin, die ist die einzige, die neben Simone de Beauvoir ein Staatsbegräbnis bekommen hat. Und in Deutschland ist sie sehr fremd. Da hat man nicht das Sensorium offenkundig dafür, was das irgendwie ausgemacht hat in Frankreich. Und es ist ja auch eine spezifische soziologische Gruppe, die man in Deutschland so überhaupt nicht kennt. In Frankreich gibt es ja so eine Aristokratie, die immer weiter auf ihren Besitztümern ist und nie ihre Privilegien verloren hat. Es gibt eine Bourgeoisie, die sehr reich ist, gerade im 19. Jahrhundert. Und dieses Buch ist 1920 erschienen, also am Ende des Ersten Weltkrieges. Und es geht um diese spezifische soziale Schicht, Halbweltdamen, Kurtisanen, die aber in diesem aristokratisch-bourgeoisen Milieu groß geworden sind. Und eine der für mich lustigsten Stellen ist, dass Chéri dann einmal, das ist sehr heiß im Zimmer bei seiner Mutter, bei so einer Teegesellschaft, da lockert er die Krawatte und er wirft irgendwie das Jackett weg und es ist ihm zu heiß. Und das kann Lea, die Hauptfigur, überhaupt nicht ertragen. Sie sagt, entweder nackt oder richtig angezogen. Aber halbnackt geht gar nicht.
Ich hätte die Stelle parat. Diese nachmittägliche Verwahrlosung widerte sie an. Noch nie hatte ihr junger Geliebter sie tagsüber halb entblößt oder mit geöffneten Mieder oder in Pantoffeln erwischt. Meinetwegen gern nackt, lautete ihre Maxime, aber nicht halbnackt. Und diese Mutter Pelou und ihr Sohn, dachte sie, man setzt sie vor einen üppig gedeckten Tisch oder fahre sie aufs Land und zack, legt die Mutter ihr Korsett ab und der Sohn seine Weste. Kneipiernaturen auf Urlaub.
Im Nachwort lobt die Schriftstellerin Dana Grigorczyk ausdrücklich das Pathos der Autorin. Ich zitiere das mal, das hierzulande verschmähte Pathos ist Colettes Methode, von der Verletzlichkeit des Lebens zu schreiben. Wie pathetisch ist Colettes Stil tatsächlich?
Ich finde den eigentlich nicht pathetisch oder sozusagen das Pathos liegt hinter einer Fassade. Diese Figuren betreiben ja einen unglaublichen Aufwand der Selbststilisierung. Ja. Da kann man jetzt natürlich auch irgendwie einen Bogen schlagen zur Körperkultur der Gegenwart, wo schon junge Mädchen irgendwie an sich herumdoktern lassen, die Leute ins Fitnessstudio laufen. Die Protagonistin, also Lea, die hat eine tiefe Verachtung für Hässlichkeit. Das verzeiht sie sich nicht und den anderen nicht. Und wir haben es ja schon gehört, das ist einige der fantastischen Stellen sind einfach ist ein richtig gehendes Schandmaul. Ja? Also wie da diese Frauen geschildert werden, ist wirklich an Bösartigkeit schwer zu übertreffen. Und es gibt auch eine sehr hübsche Stelle, wo Chéri mit seiner jungen Frau zusammen ist, für die er eigentlich überhaupt nichts übrig hat. Und wo sie dann so hinsinkt auf das Bett Und es wird dann verglichen mit einem Schal, der so zu Boden gleitet. Und dann entspinnt sich irgendeine, auch typisch für dieses Segment der Gesellschaft, wo man sich sehr viel, sehr lange den Kopf zerbrechen kann über Einrichtung und Innenarchitektur und wie man diese Wohnung gestaltet. Und dann sagt eben die junge Frau, wo sie jetzt denkt, dass die Vase zu stehen kommen soll. Und dann sagt Sherin, nix da, da gibt's keine Vase, die Vase bin ich. Also wenn ich sozusagen da nackt im Raum stehe, dann muss das reichen. Und das ist ja auch ein schönes Beispiel für diesen fetischisierenden Blick, ja. Also es geht auch sehr viel auch um diesen Female Gaze, also der sexualisierte Blick einer Frau auf einen jungen Mann.
Aber das ist ja das Tragische an dieser Lea, dass dieser bösartige Blick, den hat sie ja auch sich selbst gegenüber, wenn sie dann immer älter wird und in den Spiegel guckt. Und apropos Vase, dann gibt es nämlich eine Stelle, da schaut sie in den Spiegel und ist sehr zufrieden mit ihren Armen, die wohl noch sehr schön sind, und beschreibt sie so. Und das Fazit ist dann aber schöne Henkel an einer sehr alten Vase.
Herr Böttiger, vielleicht noch ein Wort zur Übersetzung. Wird die Wahrnehmung Colettes in Deutschland vielleicht auch ändern?
Es kommt darauf an, wie weit wir uns diesem französischen Milieu annähern können. Das ist ja ein sehr frivoles Milieu in besseren Kreisen. Und das Pathos, das hier ja ausgestellt wird, das ist natürlich ein falsches Pathos. Das ist ein Pathos auf dem Theater, was man in diesen ganzen Gesprächen merkt. Die sagen ja nie, was sie denken, was sie wirklich fühlen.
Sie sind höflich und zugleich giftig.
Die sind giftig. Das ist eine eigene Kultur des Sprechens, dass man nicht das sagt, worum es eigentlich geht, aber Effekte erzielt, bösartige Effekte. Und die Freundin von Lea, die Mutter von Sherry, da wird immer wieder beschrieben, dass das eine feindselige Vertrautheit unter Halbweltdamen ist. Eine feindselige Vertrautheit. Und das ist eine bestimmte Form auch von Dialogen, wie die miteinander sprechen, die tatsächlich ganz schwer ins Deutsche zu übertragen ist, weil das ist ein Soziolekt, den es in Deutschland nicht gibt, also dieses Anspielungsreiche. Und einfacher wird es bei den Überlegungen von Lea, die versucht, ihr Alter so weit wie möglich rauszuschieben, das auszukosten, solange es noch geht, muss ich alles nehmen. Aber sie beschreibt dann, das ist auch eine der schönen Stellen, wo sie nicht über sich spricht, aber man merkt, es geht eigentlich darum, was sie umtreibt. Da gibt es eine 70-jährige Lilly mit einem ganz jungen Geliebten. Und diese 70-jährige Lilly wird beschrieben, sie hat die Leibesfülle eines korsettierten Eunuchen. Und ich habe die alte deutsche Übersetzung jetzt nicht angeschaut, aber das sind so Stellen, wo es wirklich auf jedes Wort ankommt und wo man dann auch merkt, Lea schiebt es von sich weg, sie weiß aber genau, was auf sie zukommt. Also etwas tatsächlich zwischen Tragik und Komik, so eine eigene Zwischenform. Also ich habe das auch in der deutschen Sprache schon als etwas wahrgenommen, was sehr eigen ist, für uns sehr fremd ist, aber doch etwas Faszinierendes hat.
Also mir ist das überhaupt nicht fremd. Also vielleicht liegt es daran, dass die Wiener im Spezifischen ein bisschen mehr für Frivolität übrig haben als die Stuttgarter oder die Deutschen. Also ich glaube, ich prophezeie Colette eine große Karriere. Die Frau kann einfach was. Mir ist aber genauso gegangen, aber ich habe jetzt im Frühjahr, und ich kann das auch sozusagen weiterempfehlen, gibt es noch eine Neuübersetzung von Claudines Elternhaus von Elisabeth Edel, die ja auch schon Stendhal und Flaubert übersetzt hat. Und im Übrigen muss man auch dazu sagen, Colette wurde von Marcel Proust und André Gide hoch geschätzt. Die empfanden sie als jemanden, der auf Augenhöhe ist. Also dieses Klischee, dem auch ich aufgesessen bin, das ist so eine leicht frivole Unterhaltungsliteratur, ist Quatsch. Und Claudines Elternhaus macht auch noch einmal einen ganz anderen Bereich auf. Das ist sozusagen ein Memoir ihrer Kindheit, wo es sehr stark um Natur geht, um Tiere. Also noch einmal eine ganz andere Facette. Also ich finde, die Frau kann einfach wirklich alles. Ja, also die kann Naturbeschreibungen, die kann Dialoge. Das ist ein sehr schönes Beispiel für, wie es gemacht wird, nämlich Show, Don't Tell. Also sie führt das vor an ihren Figuren. Sie lässt die Figuren sprechen, aber hält sich irgendwie zurück. Es gibt da praktisch keine Kommentare von einer auktorialen Erzählfigur, die es uns jetzt noch einmal aufs Auge drucken würde.
Die Jury ist sich einig. Ja, Chérie, die Neuübersetzung von Colettes Romanklassiker. Chérie erschien im Manesse Verlag, Platz 1 der SWR Bestenliste. im Dezember und alle sind inspiriert und werden demnächst noch viel mehr Colette lesen. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen auf unserer Homepage. Und im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren auf den Stuttgarter Buchwochen zu Gast Shirin Sotschrit-Travalla, Helmut Böttiger und Klaus Nüchtern. Aus den besprochenen Büchern haben Isabelle Demey und Dominik Eisele gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.